Ja, ich muss als erstes mal kurz aus eigener Betroffenheit eine persönliche Geschichte loswerden. Ich habe ja heute Morgen Ihnen viel erzählt über die Medienrezeption dieses Krisendiskurses über Männer, und der hat sich jetzt für mich eben in einem Interview mit dem ORF nochmal potenziert. Das war mir schon vorher per Mail angekündigt worden. Die wollten mich befragen zum Thema eine Welt ohne Männer. Ich habe das gar nicht richtig ernst genommen und habe gedacht, was meinen die jetzt damit, eine Welt ohne richtige Männer oder was auch immer, und war jetzt eben in dem Gespräch doch reichlich irritiert, dass sie das richtig ernst meinen. Also ich wurde dann konfrontiert mit angeblichen wissenschaftlichen Erkenntnissen darüber, dass zum Beispiel bei den Eskimos oder Inuit in Alaska und Grönland inzwischen angeblich die Männer aussterben, dass die Hälfte aller Spermien ausbleibt, also dass angeblich es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die dieses Szenario tatsächlich realistisch erscheinen lassen. Ich halte das ehrlich gesagt für kompletten Blödsinn. Hab das dem Reporter auch gesagt. Ich erzähle Ihnen das jetzt nur noch mal deshalb, weil es gibt auch umgekehrte Erkenntnisse. Das wissen Sie vielleicht zum Beispiel, dass in China und Indien die Frauen, also die weiblichen Föten, abgetrieben werden durch neue Methoden der Pränataldiagnostik, also die genau entgegengesetzte Tendenz. Aber es ist für mich das typische Beispiel wieder, wie ein Teil der Journaille mit diesem Thema umgeht. Es kann nicht reißerisch genug sein, und die Erkenntnisse, auf denen das basiert, stehen auf äußerst wackeligen Füßen, zumindest nach dem, was ich bisher weiß. Ich lasse mich da gern eines Besseren belehren und bin gespannt auf den Film, der nicht etwa irgendwie bei ProSieben oder Tele5 laufen soll, sondern angeblich auch bei Dreisat und Arte im nächsten Oktober. Ich bin gespannt. Okay, jetzt geht's los mit unseren Gastgebern. Hier ist ein Stuhl extra frei. Das ist sozusagen das Element des Fishbowl, was Sie kennen oder vielleicht einige von Ihnen kennen. Das bedeutet, auch wenn es jetzt hier eine gewisse Hemmschwelle ist, Sie sind eingeladen, sich auch dazuzusetzen, wenn Sie was sagen wollen. Sie können einfach aufstehen und sich da hinsetzen, und ich würde Sie dann bitten, wenn Sie was gesagt haben, aber den Platz wieder zu räumen für jemand anders. Das ist einfach eine Möglichkeit, hier zu partizipieren. Wir wollen jetzt ein bisschen die Eindrücke aus den Workshops Revue passieren lassen und fangen an mit dem Workshop Aktuelle Themen in der kritischen Männerforschung. Gastgeber war unter anderem Christian Skambor, und Raven Connell hatte den Wunsch, auch nochmal aus ihrer Sicht die Tagung abzurunden. Sie hat an diesem Workshop ebenfalls teilgenommen. Wir machen das ohne Übersetzung. Sie sehen schon, der Christian übersetzt gerade meine Moderation, und ich würde jetzt Christian Skambor bitten, die besonderen Eindrücke an seinem Tisch. Achso, Raven Connell beginnt mit dem Workshop. Bitte schön.
Is this live now? Okay. At our table, the question came up quite early about the name of the field of study that is represented here. Männerforschung, men's studies, critical men's studies, or terms of that kind. And obviously the implications of a name are different in English from the implications in German. In English, the term men's studies is now quite common. More common, I think, than masculinity studies. Naming a field men's studies is simple, easily comprehensible at first glance, but does strongly risk a kind of essentializing or homogenizing of the object of study. Assuming that the object of study is defined by a biological category of maleness, and that it's the study of all the people in this box, which is our field of knowledge. That, to me, is intellectually rather primitive, and really not very helpful. in understanding the social realities, if we're naming men as a group, we are implicitly naming gender. We're naming as our framework of reference, as our field of reference, something larger than that particular group. So, for instance, in another field of social science, if we name the working class, we are implicitly naming class as a structure of relevance in which there are other groups and relationships that matter to understanding. So it seems to me we cannot really name the field of men's studies without implying relationships, without implying a structure of gender. And it's because of that that some people in the English-speaking world prefer to call the field critical men's studies in order to connect their understanding with the critique of gender inequalities in the whole structure. That is also, if you like, implied by calling the field masculinity studies, because the term masculinities names gender practices and perhaps identities, if you think in identity terms, which are also defined relationally in relation to other sets of practices or other identities. I myself don't use any of these terms very often, I have to say, because I think of the object of knowledge in most of my work as gender relations as a whole. And I'm interested in groups of men and forms of masculinity in the context of the larger social structure. That's all I want to say at the moment. There are some quite interesting sort of political and conceptual questions that arise around this issue of naming. What I perhaps want to inject into our discussions is the risk in a focus exclusively on men and masculinities, in conceiving a kind of intellectual separation between this and studies related to women and femininity, is the risk that the concerns, the priorities of our action will be defined too narrowly. It seems to me really quite important that we should think about issues concerning men, men's practices, and constructions of masculinity in terms of the larger ethical and political themes of social life generally. So I like to invite people to think of gender justice as a framing issue for issues that can involve both men and women, the practices of both men and women, in reference to, if you like, a common goal, the common goal of social justice that all of us in different ways can assent to, and consider the relevance of particular practices and situations to those larger goals. Okay.
Thank you. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie gut Sie Englisch können. Christian Scambo hat jetzt die schwierige Aufgabe, nicht ganz so gut das nochmal zusammenzufassen, oder ist es nicht nötig? Nicht nötig? Aber ich glaube, Christian, nach dem, was wir vorbesprochen haben, würdest du gerne noch über hegemoniale Männlichkeit auf dieser Tagung sprechen wollen, weil das auch Thema war in eurem Workshop. Also die Inszenierung, die wir hier vorhin auf der Tagung erlebt haben, war
Ergänzung,
Thema.
Eine Ergänzung, die dann sehr klar war, also in unserer Gruppe, die von allen, also hat sich ein Konsens sehr schnell herausgebildet, und ich möchte das nur auch nochmal in diese Gruppe hier zurückspielen. Es gab so den Eindruck, dass das Ministerium oder sozusagen der Minister auch auch ein mit hegemonialer Männlichkeit also gut in Verbindung, also, Verbindung gebracht werden kann. Also einfach, um, wenn man so nochmal denkt, wie sich so eine große Institution hier präsentiert, fanden wir das noch als sehr eindrucksvoll, also auch wahrscheinlich unvermeidbare Präsentation von Aspekten der hegemonialen Männlichkeit.
Gut, danke. Ich leite jetzt über, weil das auch was mit dem akademischen Betrieb hat, zu der Gruppe Diversität als Studienfaktor. Martin Gössel, bitteschön.
Wir haben in der Gruppe versucht zu diskutieren, inwieweit Diversität als relevanter Faktor in der Schule und in der vor allem Hochschulbildung notwendig ist. Und wir sind von der Basis der Geschlechtertrennung ausgegangen, also das Verbinden der Geschlechter, ob es noch Geschlechtertrennung gibt, ob man überhaupt diese reflexive Fähigkeiten benötigt eines Diversity Managements. Also wir sind sehr breit in den Ansatz gegangen und glücklicherweise hatten wir auch eine sehr große und sehr kritische Gruppe. Unter anderem war die Repräsentantin von Frau in der Wirtschaft unter uns, eine Vertreterin auch von der KGS, also von der Krankenanstalt des Land Steiermarks, und wir haben da so unterschiedliche Inputs bekommen. Und einerseits auch das typische Moment diskutiert, nämlich die berühmte Quote, die immer wieder in der Hochschulfrage vorkommt, nämlich die Frauenquote, der wir ja unterliegen als Hochschule, und ob es nicht auch eine Männerquote benötigt. Und ich kann jetzt dem Auditorium sagen, das hat schon als Benzin und Sprengstoff gereicht, um die Runde zum Diskutieren zu bringen. Was waren sozusagen die Erkenntnisse? Viele waren der Meinung aus dem Hochschulbereich, auch Studierende, dass nichts besser wirkt, als Ausbildung generell zu akademisieren. Eine Ausbildung zu akademisieren ist sozusagen der erste Schritt, um auch Männer diese Ausbildung attraktiv werden zu lassen. War ein Input. Ein anderer war, brauchen wir Männer überhaupt? Würde das nicht bedeuten, dass wir dann automatisch bei Männern in Frauenberufen einen gläsernen Lift nach oben schaffen? Ja, also eine Angst, die sich auch aus dieser Gemeinschaft heraus entwickelt. Die Wirtschaft hat ihren Teil dazu beigetragen und gesagt, ja, Diversity, Gender, Männlichkeit, das sind ganz relevante Kategorien, über die man kritisch nachdenken muss. Wir brauchen auch diese kritischen Komponenten, aber niemals mit Zwang. Also wir waren auf sehr angewandter Ebene. Im Prinzip das, was ich aus diesem ganzen Kreis herausfinden konnte, ist, dass sozusagen die Mehrdimensionalität, Diversität und auch Männlichkeiten in seiner Mehrdimensionalität bis jetzt noch sehr schwer greifbar ist und bleibt. Ja, also dass hier durchaus ein kleiner Defizit zu verorten ist, dass man zwar in der akademischen Arbeit weiter kommunizieren kann, aber dann in den studienrelevanten Inhalten, also in der Curricula oder später im Wirtschaftsleben, nur mehr sehr schwer greifbar bleibt.
Danke für die, auch für die präzise und relativ kurze Präsentation. Ich hoffe, das bleibt so, auch bei den kommenden Rednern. Ich hatte ja vorhin bei der Anmoderation erwähnt, dass der Workshop leider mit der interkulturellen Jugendarbeit nicht stattfinden konnte, weil der Referent erkrankt ist. Eigentlich war es das Konzept der Veranstalter, eben das Thema Islam, Muslime und Männlichkeit zu berücksichtigen und eben aber auch das Thema christliche Kirche und Männlichkeit. Und da gab es den Workshop Spiritualität, Diversität und Männlichkeiten. Jetzt weiß ich nicht, wer auf der Bühne sitzt, Josef Perner oder Ernest Teusel. Bitte schön. Wer sind Sie?
Ja, grüß Gott, ich bin der Josef Perner und okay. Ich dürfte Gastgeber sein bei diesem Roundtable-Gespräch. Es hat sich gezeigt, dass Spiritualität und Männlichkeit doch ein sehr zaghaftes Thema war. Es hat einige Zeit gedauert, bis sich die ersten zum Reden gekommen sind an diesem Tisch. Und die ersten waren einfach Erfahrungen, die erzählt wurden. Zum Beispiel ein junger Mann, der von seinen spirituellen Erfahrungen aus einem Ashram in Indien erzählt hat, wo es ihm einfach auch wichtig war, mitzuteilen, dass für ihn Spiritualität etwas ist, wo ganz männliche Dinge wie zum Beispiel Sex, Macht und Geld einfach einen überhöhten Wert bekommen, dass es aus der Sicht des Besitzens herausgeht und hinüber geleitet wird in eine Seinsebene, in eine höhere Qualität. Ähnliches auch die drei königliche Wege, ebenfalls mit Sexualität, Dialog und Gebet, ebenfalls ein Einzelbericht von einem Mann. Ansonsten haben wir einige Beispiele gesammelt, wo Männer versuchen auch spirituelle Erfahrungen zu machen und sind auf ganz einfache und doch sehr komplexe Betätigungen gekommen. Das beginnt beim Motorradfahren, geht weiter über Grenzerfahrung beim Bergsteigen bis hin zum Laufen, bis nichts mehr geht. Aber wichtig ist immer auch dieses persönliche Fühlen und Spüren und diese innere Spiritualität zu wecken und zu wissen, ich habe eine Grenze gesehen, habe mich herangewagt, spüre mich selbst und habe vielleicht auch so meine innere Göttlichkeit zum Leuchten gebracht. Als theoretischer Hintergrund haben wir besprochen die Geschichten, die so vom Über-Ich und vom Übervater herkommen mögen, was Männer vielleicht auch immer wieder mittragen, ein Leben lang, bis sie dieses Thema wirklich thematisieren und es angehen, um sich in ihrer Männlichkeit auf diesem spirituellen Weg weiterzuentwickeln. Ja,
das war's.
Es werden noch viele einzelne Dinge zu nennen, einfach ein kleiner Abriss von unserem Tisch. Danke.
Gut, die nächste Gruppe, nicht Aquarium, sondern Aquarium, same water, different fish. Das macht Patrick Antal.
Ja. An unserem Roundtable ist es gegangen um ablehnendes Verhalten, über ablehnende Muster von Burschen, wenn es um das Thema Homosexualität geht. Homosexualität und andere Lebensformen generell. Wir waren schnell, so wie auch die Jugendlichen meiner Erfahrung nach, nur auf Homosexualität fixiert, sind in die Diskussion über Homophobie eingestiegen. Tendenziell sind wir draufgekommen, dass Homophobie sehr strukturell ist und gerade in der direkten Arbeit mit männlichen Jugendlichen, mit Burschen, der Einzelfall, also wenn ich mir hinstelle und sage, ich bin homosexuell und da bin ich, mir gegenüber weit nicht so viel Homophobie entgegengebracht wird, wenn es um die Leute, die da in der Stadt Händchen haltend gehen, die zwei Männer geht. Dann haben wir uns ein bisschen über den Islam, da ist er doch, unterhalten und generell über Religion als, nicht mit Verursacher, ja, als strukturelle Gegebenheit, die Jugendliche in ihrer Sozialisierung mitkriegen, so ausgelegt, wie es ihre Eltern oder ihre Peer Group auslegen und dadurch eben ja, quasi auch Homophobie mit entsteht. Und schwer ist vor allem dagegen anzudiskutieren, anzukämpfen, darüber zu sprechen, wenn so verfahrene Muster einfach da sind. Dann haben wir darüber gesprochen, wie sich in unserer ach so aufgeklärten modernen Welt Homophobie trotzdem unserer Meinung nach so reproduziert, wie es in den letzten 20, 30 Jahren war. Wir haben da über Medien gesprochen, über die typische Tunte, den typischen Homosexuellen in Fernsehserien, der immer sehr verweiblicht dargestellt wird mit diesen typischen Zuschreibungen, die es für Frauen, für weibliche Wesen gibt. Dann war eine lustige kurze Diskussion über das sich die Beine rasieren, über die Krocher, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gegeben hat, das war eine Jugendbewegung vor kurzem, wo Burschen sehr gestylt waren, sich die Haare gerichtet haben, sich unter anderem auch die Beine rasiert haben.
Metrosexuelle Burschen sozusagen.
Quasi, noch ein Ticken mehr fast. Ja, und da sind wir drauf gekommen, dass auch diese Metrosexuellen, diese Krocher Homophobie dadurch leben oder auch auf diese weiblichen Zuschreibungen, diese typisch quasi weiblichen Dinge, die anderen jungen Männern vorwerfen, obwohl sie es selber tun quasi und jemanden als schwul bezeichnen, der sich die Beine rasiert, obwohl sie sich selber die Beine rasieren. War ein spannender Exkurs. Kurz einmal darüber geredet, ob Homophobie schichtabhängig ist. Wir sind zum Schluss gekommen, nein, definitiv nicht. Nur Homophobie wird in verschiedenen sozialen Schichten einfach anders gelebt, anders kommuniziert. kurz haben wir uns über einen rechtlichen Rahmen unterhalten, der quasi als Abbild der Gesellschaft bis vor kurzem noch Unterschiede gemacht hat, wenn es wirklich um Sexualität, um den Geschlechtsverkehr geht, zwischen Männern und untereinander und zwischen Mann und Frau in Österreich. Und wir haben dann in einem weiteren Schritt Lösungsansätze diskutiert bzw. darüber gesprochen, ob es produktiv oder kontraproduktiv ist, dass eine öffentliche Präsenz von schwulen Männern zum Beispiel dadurch gegeben ist, dass Berlin einen schwulen Bürgermeister hat. Wie überall kann man das auch nicht mit Ja oder Nein beantworten, ob das gut oder schlecht ist, ein bisschen von beiden, aber generell den gesellschaftlichen Diskurs fördert sicher, das war quasi unser Ergebnis.
Gut, danke. Braucht Jungenarbeit Mädchenarbeit mit Gerd Pölzler?
Ja, ich muss da sagen, gemeinsam mit der Frau Jutta Eppich vom Frauengesundheitszentrum, wir beide haben diesen Roundtable geleitet. Und wir haben am Beginn so ein Wortspiel gemacht, nämlich braucht Jungenarbeit Mädchenarbeit? Und dann kann man sagen, Mädchenarbeit braucht Jungenarbeit, Jungenarbeit braucht Mädchenarbeit. Und das waren so die Grundvoraus-Thesen, so mal, die wir zur Verfügung gestellt haben. Und unsere Wahrnehmung war, dass unter dem Professionalisten und Professionalistinnen, dass der Diskussionsbedarf sehr groß ist. Das heißt, ja, wir haben ganz viel diskutiert und ganz unterschiedliche Meinungen waren da zu hören, aber einfach der Diskussionsbedarf ist uns sehr groß erschienen. Auch, dass das Thema durchaus emotional besetzt ist, wenn es darum geht, ja, braucht man Mädchenarbeit für gelingende Jungenarbeit? Oder auch nicht. Oder und dann ist natürlich immer gleich darum, oder ist auch darum gegangen, so Mädchen und Jungen zusammen, also koedukativ oder doch Geschlechter getrennt. Und wir haben auch den Eindruck gehabt, dass die Unterschiede aus ideellen bzw. ideologischen Hintergründen herrühren, bzw. aus inneren Haltungen her erklärbar sind. Und Einigkeit herrschte, aber darum, und Einigkeit war zu bemerken oder deutlich dann, dass es beides braucht. Also Jungenarbeit braucht Mädchenarbeit und auch Mädchenarbeit braucht Jungenarbeit. Also das schien uns dann unbestritten zu sein. Wobei in der Frage wie, da gibt es große Unterschiede. Ja, und dann so der Diskurs insgesamt erschien uns als sehr breit und auch sehr komplex, sodass von dem Wie ist Jungenarbeit, begonnen von, ja, wenn ich mit einem Jungen spreche, ist das Jungenarbeit, bis hin zu, na, es braucht ein theoretisches Konzept dahinter, dann ist es Jungenarbeit, oder es muss eingebettet sein in bezahlter Arbeit, dann ist es Jungenarbeit, also ganz breit, ja, das. Und wir haben auch dann, oder die Diskussion ist dann auch so gegangen, so was ist überhaupt Jungenarbeit und Mädchenarbeit? Wieder ganz komplex und ganz, ganz breit. Ja. Von, das habe ich jetzt sehr erzählt, ja, von, wenn ich mit einem Jungen spreche oder bis hin zu, oder bis hin auch zu, wenn sich Jungen einfach treffen, ohne selbst organisiert, das ist auch Jungenarbeit. Ja. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und dann zum Schluss haben wir so gefragt auch, ja, was gibt es denn für Empfehlungen. Was könnte das sein, Empfehlungen, dass Jungenarbeit gelingen kann? Und ich sage jetzt immer nur die wesentlichsten Punkte, die mir aufgefallen sind oder uns aufgefallen sind. Das sind so, es braucht einen strukturellen Rahmen für gelingende Jungenarbeit. Das Zweite, es braucht Bildung und Sensibilisierung auf Erwachsenenebene. Nämlich für Menschen, Erwachsene, die mit Jungen und Mädchen zu tun haben, eine Bildung und Sensibilisierung. Und eine Idee war auch, eine Peer Group Education, also Peer Groups auszubilden, um Jungenarbeit bzw. auch Mädchenarbeit gelingende zu betreiben zu können. Also das war dann doch
dabei belassen von der
Bitte?
Können wir es dabei belassen? Oder
und ein Satz noch.
Okay, ein Satz noch.
Ja, wirklich nur ein Satz. Und zwar als Bedingung, nämlich die Verankerung als Unterrichtsprinzip. Nämlich, dass Jungenarbeit und Mädchenarbeit als Unterrichtsprinzip verankert wird, im Sinne von, so wie es bei Sexualpädagogik der Fall ist.
Danke. So, jetzt haben wir noch 3 Workshops und ich habe mir die extra aufgespart. Das sind eher die geschlechterpolitischen Minenfelder. Sie wollen zuerst? Weil das passt. Okay, das ist Clash of Masculinities oder heimliche Komplizenschaft, soziotherapeutische Gewaltarbeit und Rückfallprävention mit Roland Elmer.
Ja, bitte. Und Michael Kurzmann. Ich werde jetzt das Veranstalter die Zeit reinholen versuchen
okay.
Und werde wirklich nur 2 Sätze sagen.
2 Sätze, das ist zu wenig.
Nein, das wird nicht gelingen, Michael. Wir haben uns im Grunde mit diesen Phänomenen, die wir gestern schon besprochen haben, die in Gruppen laufen, diese unterschiedlichen Männlichkeiten, die da aneinander geraten und ineinander geraten, besprochen und diskutiert. Die Komplizenschaft hat uns interessiert, inwieweit ist Komplizenschaft sinnvoll, inwieweit ist sie ein Wirkfaktor, der sogar notwendig ist in gelungener Gewaltarbeit. Das ist diskutiert worden. Im Wesentlichen waren wir uns einig, ja, dass diese Interaktion von Männlichkeiten, dieses Anerkennen, dass es mehrere Männlichkeiten gibt und nicht ein Modell, schon ein wichtiger Beitrag ist, also ein wichtiger Indikator für gelungene Gewaltarbeit. Ja?
Waren wirklich nicht viel mehr als 2 Sätze. Okay. Ja, vielleicht können wir bei Ihnen anknüpfen. Josef Hölzel, Männer als Opfer von Misshandlung und sexueller Gewalt. Auch ein heikles Thema.
Ja, ich versuche es auch prägnant zu machen. Im Rahmen der Beratungsarbeit, Männerberatungsarbeit, kommen seit circa 2 Jahren vermehrt Männer, speziell jetzt zu mir, die Opfer von Misshandlung und sexualisierter Gewalt geworden sind, das war schon 20, 30 Jahre zurückliegt. Und ich habe bei einem Gespräch so 4, 5 Prinzipien erklärt, was mir wichtig sind, und darüber haben wir gesprochen. Ich erzähle sie ganz kurz, es geht wirklich ganz schnell.
Sexuelle Gewalt durch andere Männer gemeint oder durch Frauen?
Durch andere Männer, vor allem im Internatsbereich zum Beispiel, in Heimen, Schülerheimen etc. Die jetzt nach durch diese Medialisierung in die Öffentlichkeit gehen bzw. in die Beratungspraxen kommen. Ein erstes Prinzip, ressourcen- und gegenwartsorientiert, das heißt, im Gespräch, in der Begleitung geht es darum, was ist das Thema, das Problem, die Lebensthemen jetzt, weil daran hadert es ja, deswegen haben sie oft Schwierigkeiten. Das zweite, Kontakt in Augenhöhe, das heißt so, ich bin nicht der Experte für dessen Leben, sondern ich habe auch keine Lösung und das scheint sehr hilfreich, aber machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Ein drittes, der Mann, der Klient bestimmt die Fragen, die Themen und das Tempo. Alles andere wäre wieder ein Risiko der Überrumpelung und möglicherweise ein nächster Gefahr eines Übergriffs. Und ein drittes oder viertes schon, ich bezeichne mich als Experte in der Täter- und Opferdynamik. Und hier zu begleiten und anzubieten, wohin geht die Verantwortung, was ist mit Schuldgefühlen, was ist mit Rachegefühlen, leiste ich einen Beitrag zur Entwirrung. Und dann kann man noch überlegen, wenn jemand auch will, die meisten wollen es, zu überlegen, was ist mit strafrechtlichen Möglichkeiten, was ist mit Wiedergutmachung und hier auch die Männer zu begleiten. Und ich bezeichne mich auch als Begleiter, als Hilfeleister beim Entwirren von sehr komplexen Gefühlserlebnissen, die diese Männer mitbringen. Und wenn es geht, eine ganz kurze Anekdote noch. Geht das noch? Oder?
Wie lang ist die Anekdote?
Na, ganz kurz.
Okay.
Von einem Mann, der einen sexuellen Übergriff, der vor 25 oder 30 Jahren stattgefunden hat, dann auch angezeigt hat bei der Polizei, ist strafrechtlich nicht mehr verfolgbar. Und er hatte ein besonderes Glück, unter Anführungszeichen, mit diesen Beamten. Der hat das super toll protokolliert, sehr ernst genommen, ihm geglaubt, hat dann diesen Täter, der jetzt ein alter Mann ist, noch lebt, ausfindig gemacht und hat ihn mit dieser Tat konfrontiert, also stellvertretend. Und das war ein signalhaft für eine Entwirrung der Täter-Opfer-Dynamik. Das heißt, er hat ihm so diese Verantwortung zurückgegeben, wo sie hingehört. Ob es der nimmt, ist eine andere Geschichte, aber darum geht es nicht. Okay, das war's schon wieder.
Da ist ja das Wort Anekdote fast am falschen Platz für so eine ernste Geschichte, ja. Okay. Last but not least, Markus Kraxberger, Väter in Trennung.
Minenfeld ist ein gutes Stichwort. Wir haben, wie wir am Anfang nur 4-5 Personen waren, das sehr gut geschafft, das Ziel zu erreichen vom Workshop. Das heißt, weg von den zwei Polen zu kommen. Es gibt Frauen, die den Kontakt verhindern, und es gibt Männer, die sich nicht um die Kinder kümmern, und haben da so Spezialitäten in der Beratung von Männern und Frauen uns einlassen können. Und je mehr Öffentlichkeit entstanden ist, desto hitziger ist es zur Sache gegangen. Und desto mehr ist es dann aber auch gelungen, schlussendlich dann eine Hausaufgabe mitzunehmen. Die Hausaufgabe mitzunehmen ist nicht nur für die Männer und Frauen, die beim Workshop dabei waren, sondern wäre sozusagen für alle gedacht. Also wir haben das Thema erweitert von Väter in Trennung, Väter und Mütter im Trennungskonflikt. Und was wir als Professionisten beitragen könnten, wäre, wenn sich jetzt Männerberatungsstellen und Frauenberatungsstellen gemeinsam mit den Kinder- und Jugendanwaltschaften zusammentun würden und zu dritt Methoden, Möglichkeiten zu entwickeln, wie es gelingen kann, professionell zu intervenieren. Auf was wir sehr schnell draufgekommen sind, ist, dass es sehr hohe Gefahr gibt, dass wir die Interessen unserer eigenen Klientinnen sehr stark im Fokus haben. Und das möchte ich irgendwie so mit einem Beispiel abschließen, das ich am Jugendamt immer sehr stark erlebt habe, wann wir die Stellungnahmen fürs Gericht geschrieben haben. Wir haben das immer zu zweit gemacht, ein Mann, eine Frau. Der Mann hat mit dem Mann ein Vorgespräch geführt, die Frau mit der Frau und dann ein gemeinsames Gespräch. Und wenn wir nicht gewusst hätten, dass das die gleiche Familie ist, wären wir nie drauf gekommen, nachdem wir uns nach dem ersten Gespräch ausgetauscht haben. Und so geht es uns wahrscheinlich öfters in der Praxis auch. Und wenn es uns gelingt, das zu überwinden und gemeinsame Lösungsstrategien zu finden, dann wäre das sehr viel gelungen. Wir können da über die Grenze nach Deutschland schauen. Da gibt es einige spannende Projekte, zum Beispiel das Cochemer Modell, wo sie alle Professionisten rund um den Trennungskonflikt, also jetzt die Richter am Gericht, die Rechtsanwälte vor Ort, Familienberatungsstellen, Gutachter, Gutachterinnen und das Jugendamt zusammengetan haben und schauen, wie kann die Verantwortung wieder an die Eltern zurückgegeben werden und wie kann es gelingen, jetzt den Kontakt der Kinder zu beiden Elternteilen zu gewährleisten.
Gut, ich wollte eigentlich nur mich noch einmal ganz herzlich, es wird immer am Anfang bedankt, kommen die Dankesworte fürs Organisieren und für diese wundervolle Tagung, und viel passender, leider sind dann immer viel weniger da, wäre es am Ende dieser Tagung. Ich finde das ganz spannend, also ich habe auch schon einige Männertagungen miterlebt, ich finde das ganz spannend, ganz toll, was hier gelungen ist, und ich finde es so schön, und das finde ich ein ganz wichtiges Signal für Männerarbeit, und ich kann hier Rory Connell wirklich nur nur unterstützen sozusagen, dass es ein Kampf ist für soziale Gerechtigkeit auf ganz vielen Ebenen, und wir müssen uns mit all jenen Bewegungen zusammentun, vernetzen und das gemeinsame Anliegen vertreten, viele Diversitätsfaktoren zusammenzutragen. Nur so hat aus meiner Sicht sozusagen kann die Qualität, die in der Männerarbeit drinnen liegt, auch wirklich genützt werden, wenn wir uns mit vielen Mechanismen von Herrschaft, von Macht, von Überordnung, Unterordnung, mit der ganzen Diversität auseinandersetzen und hier am Zahn der Zeit bleiben. Und dafür war eine Tagung wie diese hier ganz, aus meiner Sicht, ganz ein tolles Erlebnis und viele spannende Diskussionen. Und ich möchte allen, die sich das ausgedacht haben, dafür gearbeitet haben und hier waren, aus meiner persönlichen Sicht sagen, super und Dankeschön.